Die erste Verabredung mit meiner Sonja werde ich nie vergessen. Damals lebte ich in Kassel, aber zu diesem ersten Treffen fuhr ich natürlich nach Nürnberg, dahin, wo sie sich aufhielt und ja, wohnte. Wir trafen uns voll romantisch auf der Burg. Selbstverständlich war ich richtig aufgeregt und im Gegensatz zu heute und sonstigen Terminen war ich damals überpünktlich. Ich suchte mir erstmal ein Plätzchen, dachte, hast du noch Zeit? Such dir mal ein Plätzchen, wo du sie vielleicht schon kommen siehst. Womit ich nicht gerechnet habe, war der damalige schon vorhandene siebte Sinn meiner Frau. Sie entdeckte mich, bevor sie durch einen ganz langen Tunnel ging, der dann zu dem Platz führte, auf dem wir eine herrliche Aussicht auf Nürnberg hatten. Vielleicht 2 Sekunden begegneten sich unsere Augen. Ich war in diesem Moment wie vom Blitz getroffen. Wie viel Spannung, Vorfreude, Witz und auch Schalk lag schon in diesem kleinen Blick. Und was für ein wundervolles Treffen hatten wir. Keine Ahnung, worüber wir geredet haben, aber die Zeit verging wie im Flug. Die beiden waren glückstrunken und es ist wirklich verrückt. Wir vergaßen, uns zu verabreden, wo wir uns am nächsten Tag treffen wollten. Sonja fuhr vor mir im Auto durch die Altstadt, ich dahinter. Plötzlich fiel mir mein Versäumnis ein und ich dachte, Mensch, du musst hupen. Ich hupte und was machte sie? Sie hupte natürlich zurück. Tolle Kommunikation, gell? Da fing das schon an mit dem nicht so ganz verstehen. Irgendwo habe ich sie dann waghalsig in der Altstadt überholt, angehalten, mein Versäumnis nachgeholt und wir haben für den nächsten Tag unser nächstes Date ausgemacht. Das war das Date-Wochenende. Am nächsten Tag gingen wir dann gemeinsam Mittagessen. Ich bestellte mein Lieblingsessen, Sauerbraten. Nirgends gibt es so leckeren Sauerbraten wie in Franken. Es duftete unglaublich und das Ding stand da, das Gericht, also das Essen meine ich vor meiner Nase und ich wusste gar nicht, was mit mir los war. Ich habe das noch nie erlebt. Ich dachte, was ist das? Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe nicht einen Bissen runtergebracht. Und interessant war es, dass es meiner Frau so ähnlich ging. Ich habe, glaube ich, erst viel, viel später realisiert, was denn in dem Moment passierte. Es war wirklich so, das Essen ging zurück, obwohl es total lecker war. Was war passiert? Ganz einfach. Ich war satt schon von ihrem Anblick. Schmalz, 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 ich weiß. Aber genau so fing's an, genau so. Volle Kanne verknallt, wie sagt man so schön, Zustand vorübergehenden Schwachsinns oder so. Oder Wolke 7, ja, aber ich sag's nochmal, voll schön. Die ersten 3 Wochen, nein, es war dann so, dass wir uns alle 3 Wochen lang nur sehen konnten. Das ging von meinem Dienst nicht anders. Aber damals lebte ich noch in der Zeit, in der man schrieb. Ich glaube, wir haben 300 Briefe oder so. Und das heißt, jeden Tag ging ein Brief raus. Das waren Dates, echte Qualitätszeiten. Nichts und niemand war uns wichtiger als wir selber, als die Verabredung miteinander. Übrigens, auch in der Bibel, wenn man mal nachlesen will, gibt es ganz tolle Dates. Da gab es zum Beispiel eine verwitwete Frau, die hieß Ruth. Eigentlich ganz traurige Geschichte. Ihre verwitwete Schwiegermutter wollte zurück in die Heimat. Die hatten beide ihre Männer verloren und die Ruth hat ihre Schwiegermutter begleitet. Ruth dachte, ja, dass sie einfach voll für ihre Mutter jetzt da ist. Und die Schwiegermutter wollte sie freigeben. Und dann sagt die Ruth einen Satz, das glaubt man fast gar nicht. Die sagte einen Satz zu ihrer Schwiegermutter, als wenn sie mit ihr verheiratet gewesen wäre. Und interessanterweise genau dieser Satz ist oft ein Trauwort. Ich habe auch schon damit Leute vermählt. Ruth 1, Vers 19. Wo du hingehst, Noomi, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Was für ein Satz. Du wirst mich nicht los. Ruth sorgte für ihre Noomi, für ihre Schwiegermutter, wie eine leibliche Tochter für ihre Mutter, die sie über alles liebt. Ruth und Noomi waren bettelarm. Also entschloss sich Ruth hinaus, damals auf die Felder zu gehen, um dort, es war gerade Erntezeit, das liegen gebliebene Getreide aufzusammeln. Das war nicht so ganz ungefährlich für eine unverheiratete Witwe. Ruth machte sich also auf und hatte tolle Erfahrungen. Sie geriet zufällig auf das Feld eines wohlhabenden Mannes, der hieß Boas. Das war so ein ganz verantwortungsvoller. Der kümmerte sich auch um seine Arbeiter. Mittags tauchte er auf, guckte, ob alles nach dem Rechten war. Plötzlich sah er diese andere Frau, diese fremde Frau. Und seine Arbeiter erzählten ihm, du, das ist die Naomi, die da mit ihrer, nein, das ist die Ruth, die da mit der Naomi zurückgekommen ist. Ja, Boas wollte natürlich mit ihr reden, ging hin und sagte, hör mal zu, Tochter, geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide zu sammeln. Geh nicht weg von hier. Schließ dich den Frauen an, die hier auf dem Feld arbeiten. Achte darauf, auf welchem Teil des Feldes sie ernten und dann folge ihnen. Und ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen. Übrigens, wenn du Durst hast, da hinten gibt es Gefäße und da wird aus dem Brunnen geschöpft, geh einfach hin. Ruth staunte, war ganz perplex, dachte, hä, was ist denn jetzt los? Warum bist du so freundlich zu mir? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Man hat mir genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast. Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das alles vergelten und dich dafür reich belohnen. Was für eine schöne Romanze, oder? Naomi bekam das natürlich mit und machte der Ruth sehr viel Mut, die ganze Ernte über nur auf dieses Feld zu gehen. Dort bist du sicher. Eines Tages sagte dann Naomi zu Ruth, meine Tochter, es ist Zeit, dass ich ein Zuhause für dich finde, damit für dich gesorgt ist. Dieser Boas, der ist mit mir verwandt und das gab damals so eine gewisse Verpflichtung, wo sie sagte, wenn du willst, kann der dich heiraten. Und dann sagt sie Folgendes zu ihr, geh heute Nacht auf die Tenne, er wird die Gerste worfeln. Nimm ein Bad, parfümier dich, zieh dein schönstes Kleid an und dann geh zur Tenne, aber zeig dich dem Boas erst, bevor er fertig gegessen und getrunken hat. Achte darauf, wo er sich hinlegt, dann geh, deck deine Füße auf und leg dich dorthin. Er wird dir dann sagen, was du weiter tun sollst. Ich werde alles tun, was du sagst, sagte Ruth. Am Abend ging sie zur Tenne, folgte den Anweisungen der Schwiegermutter. Als Boas seine Mahlzeit beendet hatte und guter Dinge war, ich sag nur Männer und Essen und Trinken, legte sie sich neben dem Getreidehaufen und schlief ein. Da kam Ruth leise herbei, deckte seine Füße auf, legte sich nieder, Punkt. Um Mitternacht fuhr Boas plötzlich vom Schlaf auf und beugte sich vor. Überrascht sah er eine Frau zu seinen Füßen liegen. »Wer bist du?« fragte er. »Ich bin deine Magd«, antwortete Ruth. »Breite einen Zipfel deiner Decke über mich, denn du bist der Loskäufer meiner Familie.« »Der Herr segne dich, meine Tochter«, rief Boas. »Jetzt zeigst du noch größere Liebe als bisher, weil du nicht für den jüngeren Männern nachgelaufen bist, egal ob sie arm oder reich waren. Mach dir keine Sorgen, meine Tochter, ich werde alles für dich tun, worum du mich bittest, denn jeder in der Stadt weiß, dass du eine anständige Frau bist.« Es war ein gewagtes Date, was der Boas da einging. Viel Liebe und Ehrgeiz waren da drin und wir merken schon, natürlich kam es auch zur Hochzeit. Ja, er gewann sie zur Frau. Ihr erstes Kind wurde ein Vorfahre von Jesus. Also, alles, was ich erzählen wollte, ist, die Bibel ist auch voll romantisch. Man muss nur in den richtigen Stellen lesen. Und ihr merkt es, klar, mit Dates fängt immer alles an. Vor allem die wunderbaren Qualitätszeiten. Aber leider gibt es da noch diese anderen Zeiten, diese Alltagszeiten. Wir haben sie auch in dem Anspiel gesehen, besonders in den Zwischenbildern. Zweitens, ohne Dates hört alles auf. Ja, ich vergesse es nicht. Es war Samstagabend, wir waren 15 Jahre verheiratet, Samstagabend, etwa so gegen 22 Uhr. Damals schaute ich noch regelmäßig Sportstudio und an diesem Abend platzte meiner Frau der Kragen. Sag mal, wie schaffst denn du das eigentlich? Sonst hast du nie so richtig Zeit für mich. Aber jeden Samstagabend um 22 Uhr sitzt du hier vor der Kiste und guckst deinen Sport. Boing! Damit hatte ich nicht gerechnet. Es gab viel zu tun. Wir hatten damals 5 quicklebendige Kinder und so ein bisschen ausspannen darf man doch wohl auch noch, oder? Ich hatte erst nach 15 Jahren, und das ist echt traurig zu sagen, richtig kapiert, dass eine Sprache der Liebe für meine Frau Zeit war. Qualitätszeit. Also Zeit, wo sie mehr oder weniger, wo ich mehr oder weniger ungeteilt etwas mit ihr verbringe, mache, tue oder einfach nur da bin. Klar, ich kannte auch damals schon den Satz vom Siegfried Kettling, der hat mal nämlich gesagt, Zeit haben ist nie eine Frage der Uhr oder des Kalenders. Zeit haben ist immer eine Frage der Liebe. Habe ich alles gewusst. Also, Theorie gut, Praxis Mist. Meine Frau hatte recht. Auch wenn ich es damals natürlich nicht erst wahrhaben wollte, was uns fehlten in dieser Zeit, wo viel los war, waren ganz schlicht Dates. Verabredungen, wo wir Zeit für uns hatten. Irgendwie passierte dann damals doch was Gutes. Nach einigen Gesprächen hin und her verabredeten uns zu sagen, und weißt was, und ab jetzt finden wir Zeit, wo wir einfach mal miteinander frühstücken gehen. Nicht, dass es nichts bei uns zu Hause gegeben hätte, aber das waren ganz wichtige, wertvolle Zeiten, wo wir irgendwo hingingen, miteinander frühstückten und meistens sogar ein paar Ehefragen mitnahmen, die uns halfen, ein bisschen tiefer ins Gespräch zu kommen. Ja, ich kann nur sagen, immer wenn das Gespräch einsilbig wird, alltäglich oder gar ganz stirbt, dann stirbt auch deine Beziehung. Das ist zwischen uns Paaren so und interessanterweise ist das auch zwischen Gott und uns genau so. Das Ehrliche, also genau so. Ich habe heute Morgen erst gelesen, vielleicht darf ich das nochmal so vertiefen. Das vertrauliche Gebet, bei dem wir alleine sind, so wie wir sind und vor Gott treten, ist der innigste Ausdruck der Beziehung zu Gott. Ich habe gedacht, wow, das stimmt. Und es ist tatsächlich so, ich verbringe gerne Zeit mit Gott mittlerweile und das ist kein Muss und Zwang. Warum? Weil ich weiß, der liebt mich und weil ich ihn liebe. Und das, was ich von einer Beziehung zwischen Mann und Frau oder guten Freunden sagen kann, das kann ich auch zwischen Gott und uns sagen. Wenn da keine Zeit zum Reden ist, keine Zeit ist, ihm wirklich zu sagen, wie es mir geht, dann ist auch keine Beziehung da. Also das ehrliche, offene, intime Gespräch ist quasi so das Öl in jeder Beziehung. Wenn dieses Gespräch fehlt, dann gibt es Störungen, Beziehungsstörungen, dann gibt es Aussetzer und wenn es ganz schlimm kommt, gibt es Kolbenfresser. Da geht gar nichts mehr. So ist das Unternehmen eher aber von Gott nicht gedacht. Michael Herbst hat es mal in grandioser Weise mit folgenden Worten zusammengefasst. Was ist Ehe? Er sagt, es geht um einen Bund, ja, um ein Abenteuer, immer wieder Neues, mit immer demselben Menschen zu erleben, nicht aber immer dasselbe mit immer wieder neuen Menschen. Gut ausgedrückt, oder? Die Ehe, sagt er, ist ein Bund, kein Vertrag. Ein Vertrag, den kann man lösen. Wenn der andere das nicht einhält, tschüss, das war's. Die Ehe ist ein Bund, keine Stimmung. Nichts, was man nur lebt, solange die Flugzeuge im Bauch kreiseln. Nein, die Ehe ist ein Bund und ein Abenteuer. Und dann fasst er das so zusammen, eine ganze Ehe, in folgende Worte. Man beginnt im Honeymoon, habt ihr ja vorhin bei mir auch miterlebt, und stürzt dann in den Alltag. Fährt zu Ikea, geht über Höhen und durch dunkle Tiefen, lebt allein, dann mit Säugling, mit Schulkindern, fährt wieder zu Ikea, lebt mit Jugendlichen im Umbau, gerade noch Familie, plötzlich wieder allein. Ich glaube nicht, wie schnell das geht. Früher hätte ich gerne gewollt, dass es etwas schneller geht und dann heute hätte ich gesagt, oh Mann, schon so vorbei. Also, er hat voll recht. Früher, dann plötzlich wieder allein im leeren Nest. Zwei müssen wieder lernen, nur zwei zu sein. Dann wieder als Großeltern, dazu noch erst beschäftigt, plötzlich im Ruhestand. Dann bringt man Ikea zum Sperrmüll und irgendwann wird man schwächer, vielleicht auch krank, vielleicht kommt sogar der Nebel des Vergessens und irgendwann, gewiss an jener Grenze, könnte es sein, dass eins den anderen zurückgibt an Jesus. Cool zusammengefasst. Die entscheidende Frage für mich, wie kann denn jetzt das Abenteuer Ehe, immer derselbe, immer das Neue, wie kann denn dieses Abenteuer jetzt lebendig, frisch bleiben? Ich glaube, das hängt ganz entscheidend davon ab, ob wir jetzige Dates haben. Mit anderen Worten, mit kraftvollen Dates geht's weiter. Seit vielen Jahren seit 4 Jahren etwa, haben meine Frau und ich wieder endlich feste Dates. Meine Frau wollte schon immer tanzen. Ich dachte, was für eine verrückte Idee. Irgendwann bin ich dann mal mit und zum Glück wurden wir von 2 weiteren Ehepaaren begleitet, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber leider sind die 2 Ehepaare ausgeschieden und bei uns kam es auch zur Krise. Es gab ein Abend, da lief gar nichts. Meine Füße, die weiß ich auch nicht, haben sich so verkreuzt, da lief kein Schritt. Ich habe den Autoschlüssel in die Ecke geworfen, richtig gedonnert und gesagt, das war's, Punkt. Ihr merkt schon, es war es nicht. Also wie so bei einer Krise. Irgendwie geht's weiter oder ging's weiter. Also es war wirklich verrückt. Aus Ernst wurde Spaß, aus Spaß wurde wieder Ernst. Aber jetzt sind wir letztlich beim Spaß gelandet. Wir gehen tatsächlich jetzt jeden Freitag zum Tanzen. Und ihr glaubt's nicht, mittlerweile macht's mir echt Spaß. Und ich merke, das ist für unsere Ehe wie Öl. Da läuft was rund. Das tut ihr gut, das tut mir gut, auch wenn ich nicht immer gut bin. Aber es ist wieder regelmäßige Qualitätszeit, versteht ihr? Kraftvolle Dates. Das ist es, was jede Liebesbeziehung braucht. Wir hatten hier an Weihnachten eine Veranstaltung, da habe ich meiner Frau eine Karte geschrieben und habe gesagt, du, ich schenke dir ein Date. Und du kannst dir aussuchen, was. Ich dachte, ich lese nicht richtig, als sie mir dann sagte, was für ein Date sie wollte. Ihr müsst wissen, ich habe zu Hause einen Schrank und in den Schrank kommt alles rein, alles. Sie hat gesagt, du, ich wünsche mir Zeit, mit dir deinen Schrank aufzuräumen. Also in 4 Stunden hatten wir es geschafft und ich bin dankbar für meine Frau und denke, Wahnsinn, wie praktisch und wie nicht nur romantisch sie ist. Nochmal eine klare Ansage. Wir haben das auch in den Bildern gesehen. Ihr habt es von mir und hier immer wieder gehört. Ihr erlebt selber Konflikte. Konflikte sind und bleiben unvermeidlich. Umso mehr möchte ich jetzt mal diese Kraft-Dates mit euch definieren. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von Professor Michael Herbst. Ich fand das total cool, wie er Kraft definiert. Nämlich erstens mit K. K wie Kommunikation. In meinen 33 Ehejahren habe ich noch nie erlebt, noch nie, dass wir einen einzigen Konflikt ohne Gespräch gelöst haben. Gab's nicht. Irgendwann kam's immer doch dahin. Okay, es kam nicht immer gleich dahin. Ist ja auch klar, wenn Emotionen überkochen, dann ist ein Gespräch nicht möglich, schon gar nicht ein klärendes. Dann ist es echt erstmal besser, ich gehe dahin, sie geht dahin, also wir kühlen ab. Solange wir emotional aufgeladen sind, schaltet übrigens unser Gehirn um, habe ich gelesen, fand ich interessant, jetzt habe ich es auch verstanden. Da ist kein Vernunftgespräch möglich, da gibt es nur diesen Modus Fight or Flight. Also entweder kämpfst du jetzt oder du fliehst. Und bei uns Männern ist es wahrscheinlich oft so, dass wir dann eher den kühlen Rückzug lieben, unzugänglich sind, schweigen, gar nichts sagen. Warum sagst du nichts? Hey, was ist los? Kennt ihr das? Und bei den anderen könnte es vielleicht anders sein. Eher hitzige Debatten. Jetzt sag endlich was! Im emotionalen Zustand machen wir Männer wahrscheinlich das, wer jetzt Fußball liebt, der weiß, von was ich rede, dann machen wir den Jürgen Klopp. Wenn der Jürgen Klopp, ich finde den Trainer einfach genial, wenn der da am Fußballrand ausflippt, dann weiß jeder, das ist Leidenschaft pur. Irgendwie hat er damit auch Glück, der hat ja auch was im Kopf, nicht nur Gefühle. Aber halten wir mal fest, im Klopp-Modus kann unser Gehirn keinen Schaden reparieren. Wenn der Schiedsrichter jetzt mit ihm was klären will, das geht gar nicht, da geht er auf die Tribüne. Also, das Erste, was ich sagen will, erstmal runterkommen. Zurück zu diesem Modus, Kommunikation. Alles, was ich jetzt sage mit dem Kraftmodus, hat was mit diesem Prozess jetzt zu tun. R steht für Rückblick. Wichtig, beim Rückblick geht es jetzt nicht darum, was wirklich war. Wenn man das herausfinden wird, wird man weiter streiten. Man findet nicht wirklich heraus, was war denn eigentlich. Ganz entscheidend ist aber, sag mal, wie hast denn du das erlebt? Was hast du dabei gefühlt, gedacht? Wie ging es dir dabei? Das ist für mich total wichtig, dass wir das jetzt verstehen. Wenn wir wieder wirklich rückblicken, was hast du empfunden? Was hast du gefühlt? Das ist die entscheidende Frage. Jakobus gibt in der Bibel einen ganz tollen Tipp, nämlich Jakobus 1,19. Seid schnell zum Hören, deswegen haben wir zwei Ohren, und langsam zum Reden, nur einen Mund, und langsam zum Zorn. Toller Tipp. Also, wie war das für dich? Wie war das für mich? Ich nehme ein Beispiel, wieder mal zu spät gekommen. Klar, man kann sagen, hey, du bist schon wieder zu spät gekommen. Immer kommst du zu spät. Nie hältst dich an die Zeit. Man könnte aber auch sagen, weißt du was, ich habe mich echt auf dich gefreut. Ich habe gedacht, hey, jetzt haben wir noch eine tolle Zeit. Und dann warst du nicht da. Und das hat mich so traurig und auch wütend gemacht. Also, Rückblick. Was war? Wie war das für dich? Wie war das für mich? A steht für aussprechen. Und zwar spreche ich als Resümee letztlich unseres Gespräches auch aus, wo ich Verantwortung übernehme. Wenn ein Gespräch gut läuft, dann werde auch ich Dinge erkennen, warum es nicht so gut läuft. Und dafür übernehme ich Verantwortung. Ich bitte, hey, das tut mir leid, kannst du mir an der Stelle bitte verzeihen? Ich sage mir als Pastor, wenn Jesus alle Schuld verzeiht, na, dann ist es doch wohl keine Tragik, zuzugeben, dass man auch Fehler hat, oder? Und ich finde immer, die größte Stärke ist, zu seinen Schwächen zu stehen. Also, wenn ich was gelernt habe, dann glaube ich das. Ja, auch ich bin fehlerhaft. Und das qualifiziert mich ja gerade wieder, dass Nähe möglich ist, dass ich ehrlich bin, dass ich nicht eine Festung aufbaue und verteidige, sondern diese wenigen Worte sage, bitte verzeih. Komisch, aber das ist wie so eine Wundsalbe, ja? Das ist wirklich ein Wundermittel. Dieses aufrichtige Geständnis öffnet Türen. Ich weiß, wovon ich rede. Uns Männern fällt das wahrscheinlich viel schwerer, unseren eigenen Stolz zu überwinden und das so zu sagen. Aber ich glaube, genau da beweist sich männlicher Mut. F steht für mich für Freispruch. Das muss ich dem Herrn mal an der Technik danken. Die PowerPoint kommt nicht von mir, die kommt von ihm. Ich habe nur gedacht, boah, ich habe ihm nur die Worte gegeben und er hat tolle Bilder dazu gefunden. Mike, vielen Dank dafür. Cooles Bild. Also, Freispruch ist so wichtig für jede Beziehung. Genauso wichtig, wie ich bitte, verzeih sage, ist das Echo so wichtig. Alles gut, ich verzeih, passt. So wichtig. Nach meiner Beobachtung fällt es vielleicht Frauen manchmal danach schwer, jetzt sage ich mal was Gewagtes, respektvoll uns Männern gegenüber zu begegnen. Das heißt, ja, damit zu leben, dass auch wir Männer schwach und fehlbar sind. Ich glaube, was wir Männer wirklich brauchen, ist Respekt, Rücksicht, Achtung. Ich erinnere mich an ein Traugespräch, da waren beide geschieden. Und haben sich gefunden, neu verliebt und ich durfte sie vermählen. Und ich weiß, der Mann litt unter Respektlosigkeit seiner Frau zuvor. Das war so wichtig, auch in diesem Traugespräch, Respekt. Gerade eben auch nach Brüchen. Ja, und dann ist das T da, das steht für Transformation und bedeutet Veränderung. Unglaublich, was aus einer mickrigen, finde ich ein tolles Bild, was aus einer mickrigen, kriechenden Raupe werden kann. Unglaublich, was aus einer Ehe werden kann, wenn man sich respektvoll und mit diesen Kraftdates begegnet und sich hilft. Da entfaltet sich was. Klammer auf, meine Frau und ich streiten heute mehr denn je, aber im besten Sinn des Wortes. Das heißt, wir wagen einander Auseinandersetzung, die hätten wir früher, weil wir so gestrickt sind, nie gewagt. Weil Angst gehabt hätten, einander zu verlieren. Das ist aber nicht wahr. Wir hätten uns fast verloren, weil wir nicht mehr wirklich miteinander gesprochen haben. Also, wir sind jetzt beim Gespräch. Und das heißt, jetzt können wir beraten, wie wir miteinander noch besser unser Miteinander gestalten wollen. Im Grunde genommen, ich fasse das jetzt zusammen, ihr merkt es. Es geht um die vielen, vielen kleinen Schrauben in unserem Alltag, an denen man drehen kann und auch muss, damit eben unsere Ehe wieder läuft. Gut läuft, vielleicht sogar besser läuft. Es gibt Leute, die können toll Autos schrauben und ich staune immer, was die da aus einer alten Karre zusammenkriegen. Da wird viel geschraubt. Hey Leute, das ist das Bild auch für deine Beziehung. durch Schrauben kann manches wieder zusammenkommen, kann sogar manches ausgewechselt werden und da geht es besser als vorher. Und dann kann auch eine Ehe jenseits des Paradieses auch wieder ein kleiner Paradiesgarten werden. Ich fasse zusammen, kraftvolle Dates, was meinte ich damit? Kommunikation, Rückblick, Aussprache, echte, ehrliche, Freispruch, das führt zur Transformation, zur Veränderung. Am Ende bleibt, dass die Ehe ein Kraftbund ist, ein Abenteuer. Zwei Menschen Hand in Hand, zusammen in der Nähe von Jesus. Das ist mir wichtig zu sagen. Das meine ich wirklich so, wie ich sage. Zwei Menschen unter einer Decke. Ein spannendes Abenteuer, auch bei harter Arbeit. Dostojewski hat das mal so ganz ehrlich gesagt. Liebe ist Arbeit, harte Arbeit, das ganze Leben lang. Also Romantik natürlich, aber auch Arbeit. Am Ende werden wir zwei dann sagen, dass es doch so wurde. Das verdanken wir Jesus. Meine Ehe jedenfalls braucht Jesus. Jesus ist für mich, und das gebe ich oft Partnern mit, das Wort Ehe. Jesus ist für mich der Mittelpunkt meiner Beziehung. Da ist eine und einer. Ich könnte es auch noch ehrlicher sagen. Da ist ein Egoist, E, und noch ein Egoist. Und es ist immer gut, wenn es einen Schiedsrichter gibt. Einen, der wieder verbindet. Und das ist für mich Jesus Christus. Jesus in der Mitte. Ehren, loben, lieben. Warum? Weil er das gute Werk, das er angefangen hat, auch mit einer Ehe, wenn man ihn lässt, vollenden wird. Das wünsche ich euch. Danke für eure Aufmerksamkeit.